Podcast, der Podcast für Castrop-Rauxel.
Moin zusammen, herzlich willkommen zum Podcast. Das ist der Podcast der Rohnachrichten in Castrop-Rauxel. Mein Name ist Teve Schäfer. Ich freue mich, dass ihr zuhört bei der Folge 206. Heute konzentriere ich mich auf zwei große Themen aus der Stadt. Erstmal geht es um Fußball. Und zwar haben die Spielvereinigung Blau-Gelb-Schwerin und der FC Castrop-Rauxel angekündigt, sich in Fusionsgesprächen zu befinden. Das ist eine echte Kehrtwende in der bisherigen Kommunikationsstrategie der Bezirksligisten. Und dazu spreche ich gleich mal mit Lars Biermann, unserem Sportreporter, hier direkt im Studio. Und dann schauen wir auf ein Gelände, das in Castrop-Rauxel seit über 20 Jahren diskutiert wird und immer so ein bisschen als das Sorgenkind bekannt war, nämlich den ehemaligen städtischen Fuhrpark. Tobi hat ihn als das größte Gammelgelände Castrops bezeichnet. Hier wurde darüber diskutiert, wenig ist bisher passiert. Jetzt rollen allerdings die Bagger und Tobi kann uns die Hintergründe dafür erklären. Wie ihr es kennt, starten wir aber erstmal mit ein paar Kurznachrichten, dann wird's ausführlicher. Viel Spaß! Bäume. In mehreren Bereichen der Stadt, zum Beispiel an der Ohmstraße, aber auch an der Dorlohstraße und auch an der Fuckmühle in Dingen, sind in den vergangenen Wochen viele Bäume gerodet worden. Das hat viele Anwohner irritiert. Es gab auch wütende Kommentare dazu, aber die Emscher Genossenschaft hat uns das erklärt. Die Flächen sind demnach nämlich Regenrückhaltebecken und der Bewuchs hat das Rückhaltevermögen stark eingeschränkt, sodass dieser Rückschnitt jetzt eben notwendig war. Das wird nicht alle paar Tage gemacht, sondern seltener. Deswegen hat das auch für so viel Aufsehen gesorgt. Solche Gehölzarbeiten sind rechtlich nur in der Brutamtszeit zwischen Oktober und Ende Februar erlaubt. Optisch wirkte das, wie gesagt, massiv. Aber laut dem Verband hat der Überflutungsschutz eben Vorrang. Und das Holz soll jetzt von der beauftragten Firma fachgerecht entsorgt werden. Trödeln. An diesem Wochenende gibt es in der Castroper Altstadt und in der Europahalle gleich zwei Gelegenheiten für Familien, günstige Kinderkleidung, Spielzeug und Bücher zu ergattern. Kids und Kram am 28.02. Samstag in der ASG-Aula von 10 bis 13 Uhr und der Lenis Charity Kinderkleidermarkt am Sonntag, 1.03. in der Europahalle. Einlass ab 11 Uhr bzw. für Schwangere gibt es eine extra Zeit ab 10.30 Uhr. Beim Charity-Event gibt es dann viele Artikel für wenige Euro. Der Erlös geht an soziale Projekte, unter anderem an die Villa Sonnenschein. Einbruch. In der Nacht von Sonntag auf Montag, das ist jetzt ein paar Tage her, wurde in ein Tabakgeschäft an der Dortmunder Straße eingebrochen. Und die Bilder dazu sind ziemlich heftig. Laut der Polizei zerstörte mindestens ein Täter gegen 23.45 Uhr die Eingangstür und schlug anschließend mit einer Axt eine Glasvitrine ein. Tabakwaren und Bargeld wurden geklaut. Ein Überwachungsvideo aus dem Laden zeigt offenbar, wie ein maskierter Mann mit der Axt zuschlägt, während im Hintergrund durchgehend die Alarmanlage schrillt. Überall liegen Glasschäben. Ein zweiter Täter soll draußen gewartet haben, wahrscheinlich auf einem Klein- oder Leichtkraftrad, also wahrscheinlich ein Roller. Der Inhaber hat sich nach der Tat selbst an die Öffentlichkeit gewandt und in der Facebook-Gruppe Du bist Castroper Wenn veröffentlichte er Fotos und ein 42-sekündiges Video aus der Überwachungskamera. Seine Hoffnung ist, dass vielleicht jemand die Person erkennt anhand von Statur oder Kleidung oder Bewegung. Er geht davon aus, dass zwei Täter beteiligt waren und bietet 500 Euro Belohnung für Hinweise, die zur Identifizierung führen. Die Reaktionen in der Gruppe waren zahlreich, viele zeigten sich solidarisch. Die Polizei Recklinghausen warnt aber vor eigenmächtigen Ermittlungen. Sie macht klar, Ermittlungsarbeit ist Sache der Polizei. Private Nachforschungen können schnell problematisch werden. Die Polizei selbst bittet Zeugen, sich bei ihnen zu melden unter 0800 23 61 111. Messerattacke. Im Fall der tödlichen Messerattacke an der Wartburgstraße vom 14. Januar gibt es weiterhin keinen Fahndungserfolg. Gesucht wird eine 17-jährige Castrop-Rauxlerin, gegen die ein Haftbefehl wegen Mordverdachts vorliegt. Das Opfer, ebenfalls 17 Jahre alt, starb an einer Stichverletzung am Hals. Nach Ermittlungen, unter anderem durch die Auswertung ihres Handys, kam Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass es konkrete Hinweise auf eine geplante und heimtückische Tat gebe. Seit dem 23. Januar liegt ein Haftbefehl vor, öffentlich gefahndet wird mit Foto und Personenbeschreibung. Staatsanwalt Henna Kruse sagte jetzt auf RN-Anfrage, es gebe zwar Hinweise aus der Bevölkerung, aber nichts, was den Aufenthaltsort der Jugendlichen eindeutig klärt. Die Fahndungsmaßnahmen laufen weiter und stehen unter hohem Druck. Für viele ist irritierend, dass die Eltern sich nicht zum möglichen Aufenthaltsort äußern. Juristisch ist das aber allerdings gedeckt. Nach § 52 der Strafprozessordnung haben enge Angehörige ein Zeugnisverweigerungsrecht. Sie dürfen also schweigen, ohne sich strafbar zu machen. Autobahn. Wer am Wochenende rund um den Monatswechsel jetzt unterwegs ist, sollte unbedingt auf dem Schirm haben, dass die A2 in Fahrtrichtung Hannover vollgesperrt wird, zwischen dem Kreuz Dortmund Nordwest und Dortmund Nordost. Die Sperrung ist schon intakt seit Donnerstag, 26. Februar um 21 Uhr und dauert bis Montag, 2. März, 5 Uhr. Grund sind Arbeiten an der Brücke über dem Dortmund-Ems-Kanal. Die Autobahn GmbH verstärkt die Konstruktion, um die Lebensdauer des Bauwerks aus dem Jahr 1979 zu verlängern. Während der Sperrung ist auch die Ausfahrt Dortmund-Mengede in Richtung Hannover dicht. Zudem wird die Auffahrt Dortmund-Bodelschwing zur A42 vorübergehend gesperrt, um den Verkehr im Baustellenbereich zu entzerren. Empfohlen wird eine großräumige Umleitung ab Kreuz Dortmund-Nordwest über die A45 zum Westhofener Kreuz und von dort über die A1 zurück zur A2. Zusätzlich gibt es innerstädtische Umleitungen, unter anderem ab dem Kreuz Castrop-Rauxel-Ost. Das dürfte spürbare Auswirkungen auf den Verkehr rund um Mengede, Waltrop und Castrop-Rauxel haben. Guckt euch einfach mal den Artikel von uns dazu an, da ist nochmal alles drin. Und plant vielleicht ein bisschen mehr Zeit ein, um die Ausweichstrecken nutzen zu können. Und nach den Kurznachrichten geht's jetzt weiter mit unseren zwei Hauptthemen. Es geht los mit Sport. Viel Spaß dabei. Heftige Kehrtwende bei der Spielvereinigung Schwerin. So haben wir getitelt über einem Artikel, der sich um die Fusionsgespräche mit dem FC Castrop-Rauxel dreht. Und Lars Biermann ist jetzt mit mir im Studio, um darüber zu sprechen. Hallo.
Hi, Tebe, grüß dich.
Lars, was steckt hinter dieser Kehrtwende und warum ist es überhaupt eine Kehrtwende?
Ja, die Entwicklung rund um Schwerin in den letzten Wochen waren echt vogelwild. Also es ging damit los, dass so Mitte Januar Schwerin angekündigt hat, dass der aktuelle Vorsitzende Rainer Dinter sich bei der nächsten Wahl, also bei der nächsten Jahreshauptversammlung, die glaube ich jetzt Ende diesen Jahres stattfinden wird, nicht mehr zur Wahl stellen wird und damit als Vorsitzender ausscheidet und damit auch er als Hauptsponsor mit seiner Firma ausscheidet. Und da hatte man zunächst angekündigt, dass der Bezirksliga-Fußball, so wie wir ihn jetzt gerade auf Schwerin kennen, nicht mehr möglich sei. Aufgrund von fehlender finanzieller Mittel, man würde sich in die Kreisliga zurückziehen. Dann hat das alles um einen Monat gedauert ungefähr und jetzt sind wir ungefähr einen Monat später und dann war es letzte Woche, wurde dann eine Sitzung mit den Mitgliedern einberufen am Donnerstagabend, wo als Plan vorgestellt wurde, vielleicht gibt es doch weiterhin überkreislichen Fußball auf dem Schweriner Berg, nämlich wir könnten eine Fusion mit dem FC Castrop-Rauxel anstreben und das ist in dem Fall eine Kehrtwende, ist, dass man gegangen ist von, vielleicht gibt es hier bald nur noch Kreisliga-Fußball, obwohl man eigentlich immer so ein überkreislicher, guter, starker Verein war in Castrop-Rauxel zu, wir könnten uns mit unserem einzigen Bezirksliga-Konkurrenten zusammentun und ja die klare Nummer 2 hinter Wacker Oberkastrop werden.
Wie konkret sind denn diese Pläne für die Fusion denn?
Ja, man ist in gutem Austausch mit Uwe Blase, dem Vereinspräsidenten vom FC Castrop-Rauxel. Man hat da konkrete Pläne und prüft jetzt, inwiefern das so schnell möglich ist, das umzusetzen. Weil wenn wir mal, ich glaube, 1,5 Jahre, 2 Jahre zurückschauen, dort sind dann Viktoria Habinghorst und Arminia Ikan fusioniert. Und das hat man sich schon so ein bisschen länger zurechtgelegt. Man hat erstmal eine Spielgemeinschaft gebildet, man hat das dann so geguckt, sich beschnuppert und dann eine Fusion durchgeführt. Das war ein Prozess, der jahrelang ging. Und jetzt strebt man quasi so turbo-fusionsmäßig an. Das prüft man jetzt gerade, aber ich glaube, wenn das alles so möglich ist, wie man sich das vorstellt zwischen den beiden Vereinen, dann ist das sehr konkret, ja.
Was wäre denn jetzt noch dazu notwendig, damit man sagen kann, jo, wir machen das, das geht jetzt los, vielleicht schon ab nächster Saison?
Ja, erstmal die ganzen rechtlichen Dinge natürlich abzuchecken, ob das alles so funktioniert und am Ende wird es eine Abstimmung geben mit Vereinsmitgliedern und da braucht man dann schon eine klare Mehrheit, die dafür stimmt und die gilt es natürlich dann zu sammeln.
Es gibt verschiedene Meinungen zu dem Thema, das ist klar. Was glaubst du denn, ist das Meinungsbild in den Vereinen?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also wenn wir gucken, heute, wir zeichnen am Dienstag auf, ist unsere Umfrage, also wir haben unsere Umfrage ausgewertet, wir haben eine Umfrage zu dem Thema gemacht, wie unsere Leserinnen und Leser, beziehungsweise halt die entsprechend dann die Amateurfußball-Community das Ganze sieht. Und da war es sehr gespalten. Also es war so ein bisschen pro Fusion. Ich glaube, 54% der Stimmen waren pro Fusion. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht in den Vereinen ähnlich aussieht. Ich kann aber auch nicht wirklich reinhorchen. Also es gibt halt vielleicht so, ich kann mir vorstellen, dass es so eine Ur-Schweriner-Fraktion geben könnte, die sagt, hey, warte mal, diesen Verein, den gibt es schon so lange. Jetzt mach mal nicht sowas hier.
Mit einem jüngeren Verein sich auch zusammenzutun. Ne? 2014 genau. Gegründet, habe ich gerade gelesen.
Richtig. Ich kann mir aber durchaus trotzdem vorstellen, dass man auf Schwerin da die nötige Mehrheit zusammen bekommt, wenn man sich darum bemüht. Und ich denke mal, wenn man das Gefühl hätte, dass das nicht möglich wäre, dann hätte man es wahrscheinlich auch gar nicht erst irgendwie angestoßen. Also für unrealistisch halte ich das auf gar keinen Fall.
Welche Argumente sprechen denn aus Schweriner Sicht dafür oder auch dagegen?
Ja, für Schwerin ist halt dieser ganz große Faktor, dass man mit Uwe Blase dann wieder einen Hauptsponsor hätte. Das macht er jetzt gerade halt bei seinem FC Castrop-Rauxel, ist er da der Hauptsponsor mit seinem Immobilienunternehmen und ist auch der große Macher dort im Verein. Der Macher, also ist Vorsitzender und sportlicher Leiter quasi in Personalunion, kümmert sich da um Kader, um Trainer, um alles. Uwe Blase ist in der Szene bestens vernetzt, kennt sich super aus, ist ein absoluter Vollprofi und arbeitet seit Jahren erfolgreich. Den würde man quasi mit an Bord holen und dieses finanzielle Loch quasi wieder ausgleichen. Also es wäre mit der größte Faktor für die Schweriner und ich glaube...
Das klingt gut, was spricht denn dagegen aus Schweriner Sicht?
Ja, das müsste man dann die Fragen, die dagegen sind. Also erstmal, ich glaube aus Schweriner Sicht spricht da nicht so viel dagegen. Ich glaube, man hat, und das hatte auch, glaube ich, der Kollege Janis Zümmer auch in einem Kommentar geschrieben, eine absolute Win-Win-Situation. Also von außen betrachtet, würde ich sagen, spricht erstmal wenig dagegen.
Und aus Sicht von FC Castrop-Rauxel, gibt es da irgendwelche Gegenargumente?
Genau, wie gerade gesagt, also es ist wahrscheinlich eine Win-Win-Situation, weil auch der FC Castrop profitiert. Was der hat, ist halt Uwe Blase als Geldgeber quasi und diese starke Mannschaft, die auch immer noch um den Aufstieg in die Landesliga mitspielt. Was der FC Castrop-Rauxel allerdings nicht hat, ist einen eigenen Fußballplatz, den sie für sich haben. Sie spielen am Mecklinder Fuchsweg. Dort ist eigentlich Hauptpächter, wenn man das so möchte, oder das ist der Heimatplatz des SuS Mecklinde. Der SuS Mecklinde hat dort auch sein Vereinsheim, der FC Castrop-Rauxel hat dort kein Vereinsheim. Man hat, glaube ich, einen Container, wo Trainingsmaterialien drinstehen und das war's. Das fehlt dem FC Castrop-Rauxel. Also sie haben keine richtige, echte, eigene sportliche Heimat und keine Jugendabteilung. Also sie bestehen aus der ersten Mannschaft und der zweiten Mannschaft in der Kreisliga B. Und sonst gibt es dort nichts. Und die Schwerin hat diese Jugendmannschaften, die bringen sie quasi mit auf den Tisch. Und der FC würde natürlich auch dann davon profitieren, eine sportliche Heimat auf dem Schweriner Berg zu haben. Es geht schlechter. Man hat einen großen Kunstrasenplatz, man hat auf der anderen Seite man hat ein sehr schönes Vereinsheim, ein sehr großes Vereinsheim. Und man hat auf der anderen Seite vom Vereinsheim noch einen kleineren Kunstrasenplatz für die Jugendteams.
Gibt es dann schon Ideen, wie dieser Verein heißen könnte?
Da gibt es, glaube ich, noch keine Überlegung. Ich denke mal, das hat man in diesen Fusionsgesprächen jetzt erstmal hinten angestellt. Zumindest wissen wir erstmal von nichts. Und ich glaube auch mit Stand von Donnerstag, wo Janis den Text geschrieben hat, gab es da auch noch keine Ideen. Vielleicht gibt es sie mittlerweile, aber wir wissen davon noch nichts. Also wie der Verein heißen könnte oder wie das Logo aussehen könnte oder was die Vereinsfarben sind, das steht alles noch in den Sternen. Da gibt es noch keine Überlegung.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass Janis und du beide einen Kommentar geschrieben habt zu dem Thema und da die Meinungen doch durchaus auseinandergegangen sind. Was meint denn dein Kollege und was meinst du vor allem persönlich dazu?
Ja, Janis Kommentar, also wir haben das so ein bisschen pro-kontra gemacht. Also Janis Kommentar ging in die Richtung, dass da was Großes entstehen kann, dass das sehr viel Potenzial hat, Nummer 2 hinter Wacker Oberkastrop, dem Westfalenligisten, zu werden, dass sich da zwei Vereine zusammentun, die da einen klaren Plan haben und die voneinander da profitieren können. Mein Kommentar hat dem Ganzen nicht so ganz widersprochen. Ich habe auch gesagt, hey, das ist eine Win-Win-Situation für beide Vereine. Ich hatte allerdings andere Kritik. Ich habe angemerkt, dass man im Januar der Schweriner Vorstand quasi verkündet hat, ja, wir spielen dieses Geldspiel des Amateurfußballs nicht mehr mit. Da war die Bezeichnung Geldmaschine gefallen gegenüber der aktuellen Bezirksligamannschaft. Mhm. Damit ist man ja den Kader dann auch so ein bisschen angefahren und hat gesagt, hey, ihr seid hier irgendwie so dieses geldschluckende Etwas, was irgendwie viel zu teuer ist, und hat gesagt, dieses Spiel wollte man nicht mehr mitspielen. Man setzt auf den Jugendfußball, wo es ums Ehrenamt geht, wo Leute das noch aus Liebe an der Sache machen. Super fußballromantische Geschichte am Ende, aber man ruderte dann quasi nur einen Monat später zurück oder macht eine 180-Grad-Wende und sagt, ey, warte mal, wir könnten aber auch einfach mit dem FC Kassel-Brauxel fusionieren und weiterhin überkreislichen Fußball spielen. Legitimer Ansatz. Meine Kritik war allerdings daran, ey, dann sagt nicht einen Monat vorher genau das Gegenteil. Und das waren unsere beiden Kommentare. Also auch ich, weiß nicht, ob es vielleicht manche missverstanden haben, das kann sein, sehe das durchaus als sinnvolles Projekt, habe allerdings Kritik an der Art und Weise, wie man es kommuniziert hat und es angegangen ist.
Haben wir das auch nochmal erklärt. Wie geht es denn jetzt komplett weiter in den nächsten Wochen? Also trifft man sich jetzt nochmal, wer muss worüber abstimmen und so?
Ja, also ich glaube, so einen Termin für so eine Abstimmung gibt es jetzt erstmal noch nicht. Beide Vereine arbeiten jetzt weiter aus, wie und ob das so schnell funktionieren kann. Sie reden miteinander und arbeiten da einen Plan aus. Wenn es dann, glaube ich, konkreter werden würde oder stark Richtung, also wenn diese Fusion wirklich durchgehen könnte, dann müsste man, glaube ich, diese Abstimmung terminieren, und die anwesenden Mitglieder müssten dann darüber abstimmen. Ja, und so weit geht es jetzt erstmal für beide Vereine normal im Ligabetrieb weiter seit Sonntag. Beide konnten ihre Spiele jetzt nach der Winterpause gewinnen. Für den FC Kassel-Brauxel geht es vor allem erstmal insofern weiter, dass sie Verfolger Nummer 1 des SV Westrich sind in der Bezirksliga 10. Sie sind zwar immer noch 9 Punkte hinterm SV Westrich, waren es aber auch mal 15 Punkte hinter. Also sie holen auf und könnten dort noch dann ja auch eventuell über eine mögliche Relegation vielleicht noch, das entscheidet sich aber erst gegen Ende der Rückrunde, noch einen Landesligaplatz ergattern. Ja, und auch für die Schweriner geht's weiter, die tatsächlich, auch wenn der Abstand nach Westrich größer ist, und ich glaube tatsächlich, sie sind näher an einem Abstiegsplatz als am SV Westrich als Tabellendritter. Also es ist eine wilde Liga. Auch für sie geht es jetzt erstmal normal weiter. Und dann müssen sie schauen, also die obersten Ebenen, für die Spieler passiert jetzt erstmal nicht so viel, aber ich glaube, auf den Vorstandsebenen zwischen, ja, unter anderem dann Rainer Dinter, Uwe Blase und all anderen Vorstandsmitglieder, die irgendwie dazugehören, wird gerade kräftig rotiert, gesprochen, telefoniert, E-Mails. Ich glaube, da geht's ab.
Und wir haben immer ein Ohr dran. Sagt uns doch gerne mal, was ihr dazu meint. Den Meinungsartikel verlinke ich einfach mal in den Shownotes. Da könnt ihr einfach mal draufklicken und euch an der Diskussion beteiligen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Lars. Danke.
Sehr gerne.
Ciao. Abrissbirne rollt auf den städtischen Fuhrpark zu. Ende für Kastrops größtes Gammelgelände. So hast du deinen Artikel überschrieben, Tobias, über den Fuhrpark aus Kastrop-Rauxel.
Yes.
Und da erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast.
Ja, heute, ich darf heute zu Gast sein.
Heute als Stargast und nicht als Moderator. Tobi, was ist dieses Gammelgelände, von dem du da schreibst überhaupt?
Also wenn wir jetzt hier loslaufen würden, schön Spaziergang machen, der ist ja Frühling jetzt diese Woche und so, dann würden wir ungefähr in 12 Minuten da sein, glaube ich, weil du bist sportlich sehr gut zu Fuß und es ist 1 Kilometer, würde ich sagen. Also wenn man jetzt nah an der Altstadt wohnen wollen würde, wäre das eigentlich eine Top-Lage zum Wohnen.
Herner Straße,
genau, eingekesselt im Prinzip zwischen Schlenke Straße, Bladenhorster und Herner Straße, so ein bisschen zurückgelegen. Leider aber kein Wohngebiet, sondern ein dahinsiechendes Garagen- und Barackenungetüm eigentlich. Und das seit vielen Jahren.
Genau, das ist ein Ort mit Geschichte. Wie ist diese Geschichte von diesem Standort? Also ja, da war früher mal ein Fuhrpark, jetzt aber nicht mehr.
Genau, man sagt immer Fuhrpark, weil da war früher der städtische Fuhrpark, der sich so um Müllabfuhr und Bauhof im Prinzip, Bauhof-Sachen kümmerte, also Straßen, Aufbesserungsfahrzeuge und so weiter. Und zwar so lange, bis der EUV zum Westring umgezogen ist, beziehungsweise wann jetzt genau der nochmal in EUV umbenannt wurde, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber es ist auf jeden Fall der städtische Betrieb und die sind ja irgendwann zum Westring umgezogen, haben da das Gelände für sich quasi für sich beschlagnahmt und konnten dann am Ende auch bis 2008, glaube ich, komplett umziehen. Am Ende war an der Hernaustraße noch der Fuhrpark des Bauhofes. Und ja, seit im Prinzip 2008 ist da Gammel.
Dann gab es auch ziemlich früh eigentlich schon die Idee, man könnte doch die Fläche da für Wohnungen nutzen. Warum? Ja.
Schon seit dem Jahrtausendwechsel eigentlich. Ja. Also ich habe mal im Archiv geschaut, eigentlich seit 25 Jahren spricht man davon, da mal eine nachhaltige Wohnsiedlung, damals hat man nachhaltige Wohnsiedlung gesagt, zu errichten. Klar, die Lage ist brillant. Es ist auch zwischen anderen Wohnbaugebieten. An der Herner Straße gibt es Nahversorgungseinrichtungen. Also ich sag mal, eine Tankstelle ist da, ein Supermarkt, mehrere Supermärkte, Gärtnerei, alles Mögliche vor Ort. Aber es scheiterte immer wieder daran, dass es da eben Eigentumsverhältnisse gibt und Schwierigkeiten von belasteten Böden möglicherweise oder eben diesem abrissreifen Gebäuden, die da stehen, die das Ganze erschwert haben.
Ja, aber Entschuldigung, das ist jetzt da unglaublich lange her, oder? Warum dauert das so lange?
Ja, gute Frage. Ich habe ja jetzt schon ein paar Dinge genannt. Also es hat halt viel Geld und viel Zeit und viel Verhandlungsgeschick erfordert, um dort letztlich den Durchbruch zu schaffen. Und der ist jetzt quasi erst der Stadtbaurätin Bettina Lehnort, die jetzt auch schon seit ungefähr 5 Jahren hier in Castrop-Rauxel ist und immer an diesem Ding rumgewerkelt hat, jetzt erst gelungen. Also eigentlich viel zu spät, ehrlich gesagt.
In der Zwischenzeit, wie wurde das Gebäude genutzt? Gar nicht, außer für Leute, die da möglicherweise mal geschlafen haben oder
ja,
so?
Ja, genau. Also wir haben da immer einen Kontakt zu den Anwohnern gehalten und auch die Politik, vor allem die CDU, die muss man an dieser Stelle, glaube ich, einmal nennen, weil ich glaube, ohne die CDU wäre da jetzt der Durchbruch eher auch ehrlich gesagt nicht gelungen. Die haben sich immer mal wieder beschwert darüber, dass es da offenbar Leute gibt, die da hausen, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, also wohnungslose Menschen, die sich da quasi in den alten Hallen und Räumen ihr Lager eingerichtet haben. Mhm. Und da hat es dann mal mehrfach auch Brandeinsätze gegeben. Da ist die Feuerwehr so mit einem Löschzug oder sogar 2 Löschzügen richtig groß aufgefahren und musste dann praktisch das Lager löschen. Und da sind tatsächlich Matratzen gewesen und auch Teile von Möbeln und ich sag mal so, alles, was man so vielleicht auf dem Sperrmüll gefunden hat, was noch einigermaßen gut erhalten gewesen ist, hat dann jemand, vielleicht sogar 2 Personen sich dort hingeholt, um dann dort zu nächtigen oder auch Tage zu verbringen.
Jetzt allerdings ist die Abrissbirne angerollt, wie du so schön geschrieben hast. Was passiert da jetzt gerade und was ist der Plan jetzt für dieses Gelände?
Genau, da muss ich ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen schockiert. Abrissbirne ist gar nicht so ganz richtig, aber ist nicht schlimm, weil es steht ja dafür, dass jetzt in mittlerer Sicht da im Prinzip alles dem Erdboden gleich gemacht wird. Aktuell ist dort bisher eigentlich ein Bagger, der jetzt ganz vorsichtig erstmal entkernt. Das heißt, da werden jetzt wohl offenbar belastete Bauteile aus diesen alten Baracken rausgezogen. Wir haben gesehen in einem kurzen Video von Anwohnern, wie ein Bagger da so in den Nahtfugen der einzelnen Garagenteile so Sachen rausgezogen hat. Was das jetzt genau ist, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, aber die müssen ja bei einer Baureifmachung, bei einem Abriss muss ja alles getrennt entsorgt werden, in Anführungsstrichen. Also Bauschutt ist was anderes wie Metallbestandteile und so, das wird ja dann immer von den Abrissbaggern da so mit so einer Greifzange rausgepickt und das hat jetzt angefangen. Eine Abrissbirne wäre dann wahrscheinlich auch noch irgendwann da, die dann die Betonwände wahrscheinlich zu Fall bringt. Vielleicht wird das aber auch alles mit so einer Greifzange gemacht. Mhm. Weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall stehen da jetzt in diesen Monaten, ich denke mal so bis Sommer, schon massive Arbeiten an.
Und was passiert danach, wenn das abgerissen ist?
Boah, gute Frage. Nachhaltiges Wohnen vielleicht? Keine Ahnung. Also das ist zumindest der mittelfristige Plan der Stadt Castrop-Rauxel. Das bietet sich da wirklich an. Wir haben ja in Castrop-Rauxel immer den Fall, dass man eigentlich keine Grünflächen im Außenbereich versiegeln möchte für Neubauvorhaben. Das ist in den letzten Jahren auch nicht mehr so richtig geschehen. Das größte Baugebiet zum Beispiel Bärenbruchviertel in Ickern ist auch auf Altindustriegelände, das schon mal bebaut war, das dann wieder begrünt wurde, aber jetzt quasi wieder bebaut wird, gemacht. Wir wollen natürlich in der Europastadt im Grünen, so heißen wir ja, auch diese Grünflächen weitgehend erhalten. So viele sind es nicht, weil wir ja im Prinzip im dicht besiedelten Rhein-Ruhr-Raum sind. Rundrum sind die Großstädte Dortmund, Herne, Bochum, Recklinghausen, Waltrop, Datteln, alles schön eingekesselt. Castrop-Rauxel hat relativ wenig Freifläche und will ja trotzdem Baugebiete schaffen und tut das dann eher auf Flächen im Sinne einer sogenannten Nachverdichtung, die schon mal bebaut waren, die man aber dafür dann eben mit deutlich mehr Kosten wieder sanieren muss, um sie erstmal herzurichten, damit da wieder gebaut werden kann.
Unter anderem auch auf dem alten Wohnmobilstellplatz an der Blahnhorster Straße von der Familie Maris, der ja jetzt geräumt wurde zum Jahreswechsel.
Das ist ungefähr gar nicht so weit weg davon.
Ja, genau. Und jetzt sollten diese Abrissarbeiten ursprünglich um die 1,2 Millionen Euro kosten, habe ich gelesen. Und da habe ich mich schon gewundert, dass das ja ein ziemlich hoher Betrag ist, weil ich mir denke, etwas abzureißen muss ja irgendwie nur günstiger sein, als irgendwas zu bauen. Und jetzt sind es aber gar nicht mehr 1,2 Millionen. Wie kommt das jetzt zustande?
Ja, das ist, finde ich auch interessant. Also es ist ja so, dass eine Stadt nicht einfach Investitionskosten verausgaben kann, sondern das muss ja in einem Haushalt eingeplant werden. So, und der Haushalt 2026 ist schon Ende 24 gemacht worden, als Doppelhaushalt eingebracht worden. Das heißt also für 2 Jahre hintereinander. Das ist so im kommunalen Recht durchaus üblich, dass man einen Doppelhaushalt einbringt und dann quasi Ende 25 nochmal schaut, wie es jetzt 26 genau kommt. Da macht man so einen Nachtragshaushalt. So, auf jeden Fall stand in diesem Doppelhaushalt, für den dann die Zahlen schon Ende 24 kalkuliert wurden, 1,2 Millionen, wie du richtig sagst. Und am Ende hat jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion jetzt akut, nachdem wir von den Abreißarbeiten erfahren haben, ergeben, dass das nur so 500.000 Euro kostet. Das ist eigentlich irgendwie gut, klingt auch gut, auch inklusive Planungs- und Gutachterkosten. Das heißt also, das ist schon eingepreist, dass da dann jemand hinterher hingeht oder jetzt vielleicht schon parallel, um zu gucken, was können wir da entwickeln. Das kostet ja auch immer eine Stange Geld, 5-stellig mindestens, nimmt so ein Planungsbüro ja für sowas. Also insofern, 500.000 ist schon fast günstig, wenn man jetzt das sieht, was eigentlich eingebracht war im Haushalt. Das war dann wahrscheinlich so eine Defensivvariante. Wir planen erstmal viel ein und gucken dann, dass wir günstiger bei rauskommen, ist ja auch mal ganz schön, als wenn immer am Ende alles teurer wird.
Ja, zumal die Stadt ja jeden Pfennig auch ganz gut gebrauchen kann, wenn man sich jetzt auch an die neueste Stadtratssitzung, bei der du für uns vertreten warst, erinnert. Ja, Tobi, vielen Dank für deine Einblicke in dieses Thema. Wir sind gespannt, wie sich das ehemalige Fuhrparkgelände weiterentwickeln wird. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, ich weiß nicht, ob wir in 5 Jahren vielleicht schon Pläne haben oder in 10, keine Ahnung. Also ich glaube aber 25 Jahre bis zur nachhaltigen Siedlung wird es jetzt nicht mehr dauern.
Ja, das wäre schön. Also vielleicht können wir uns bald oder zumindest irgendwann über neuen Wohnraum an der Herner Straße dort auf dem ehemaligen Fuhrparkgelände freuen.
Und dann spazieren wir darüber, wir beiden.
Das gucken wir uns dann ganz genau an. Genauso wie da bei der Maris Wohnmobilgelände bin ich auch gespannt, wie das dann konkret aussieht. Übrigens auch Heike Maris ist da sehr interessiert dran und meinte so, ja, sie wäre ein bisschen skeptisch. Sie hängt natürlich auch mit ganzem Herzen an dieser Fläche. Ist auch irgendwie klar. So, Tobi, nun aber wirklich, danke, dass du da warst und hau rein.
Bis denn.
Danke, dass ihr zugehört habt. Wie immer möchte ich unseren Podcast schließen mit Lesetipps. Heute sind es 2 an der Zahl. Mein Kollege Johannes Wenzel hat recherchiert zu Schwimmkursen und hat herausgefunden, auf Nachfrage bei der DLRG zum Beispiel, dass hunderte Kinder in Castrop-Rauxel auf Schwimmkursplätze warten. Wie das sein kann, woran das liegt, wie die Situation genau ist und was man da machen kann, all das hat Johannes nachgefragt und aufgeschrieben. Das lest ihr in seinem Artikel. Und der 2. Lesetipp ist ein Fallbericht von einem Mann, der eine PV-Anlage aufs Dach gesetzt hat und seitdem nur Ärger damit hat. Michael Körber ist sein Name. Den habe ich in Frohlinde besucht und er hat mir erzählt, dass er am Anfang so einen bestimmten Betrag bekommen hat. Ich glaube 24 Euro im Monat für Strom, den er ins Netz eingespeist hat. Dann auf einmal eine Einmalzahlung von 310, dann blieben die Zahlungen komplett aus und niemand konnte ihm so richtig sagen, wie diese Beträge zustande kommen und er hat auch keine Jahresabrechnung bekommen und macht sich jetzt Sorgen, dass er da irgendwas zurückzahlen soll oder so und er will einfach vernünftige Abrechnungen gemacht kriegen. Das Ding ist, dass er nicht der Einzige ist. Wir haben bei Trustpilot mal reingeschaut, Das ist so ein Portal, wo Unternehmen bewertet werden können. Und da haben Westnetz eine Bewertung von 1,1 von 5 Sternen. Da sind wir hellhörig geworden, haben nochmal mehrere Artikel von unseren Kollegen aus dem Medienhaus angeschaut. Und es ist wirklich ein strukturelles Problem. Die Hintergründe, die Reaktion von Westnetz darauf, all das könnt ihr in meinem Text nachlesen. Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Für alle Texte, wenn ihr alle Texte lesen wollt und alle Videos sehen wollt, dann braucht ihr ein RN-Plus-Abo. Das kostet im Moment nur 1 Euro für 6 Monate. Und das kann man sich, glaube ich, mal genehmigen, wenn man sich für Castrop Rauxel interessiert. Da kann man dann wirklich sehr, sehr viel Inhalt sich angucken. Und auch aus Dortmund und Umgebung, wen das interessiert, auch eine Empfehlung. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Macht's gut. Glück auf.
Podcast, der Podcast für Castrop Rauxel.